Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Björn.
Hallo Susanne.
Björn, wir haben ja oft in unseren Sprechstunden und auch wenn Eltern zu uns reinkommen oder aber auch Patienten reinkommen, immer die übliche Frage: Mensch, ich würde mich ja gerne sportlich betätigen. Und du siehst auch eine riesengroße Bereitschaft der Patienten, die sich gerne bewegen wollen. Aber sie sind verunsichert, wirklich verunsichert. Was können Eltern ihren Kindern anbieten? Und wo ist die Verletzungsgefahr groß? Oder wo sind sie? Oder wo ist sie vermeintlich groß? Oder wo meinen wir, dass sie groß sind? Und wo ist es nicht? Wie gehst du davor, wenn du Kinder, Jugendliche siehst? Wie kannst du sie packen?
Und dass sie Sport machen oder dass sie den richtigen Sport anfangen?
Na, erst einmal, dass sie überhaupt Sport machen. Weißt du, manchmal sitzen sie da alle träge und sagen, oh, weiß ich nicht. Also ist ja mal so die Standardantwort, ne? Ja. Was möchtest du machen? Weiß ich nicht. Also die Standardantwort, die wir ja oft zu hören bekommen, ne? Vielleicht, weil sie es auch nicht wissen.
Ja, es ist tatsächlich sehr schwierig und ich glaube auch nicht, dass ich tatsächlich dann am Ende derjenige bin, der das Kind, den Jungen, den Jugendlichen zum Sport bringt. Da spielen viele andere Faktoren eine Rolle. Ich denke, dass der Grundstein im Elternhaus gelegt wird. Wenn die Eltern viel beim Sport sind, wenn sie gewöhnt sind, in irgendwelche Vereine zu gehen oder das auch zu Hause vorleben, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass die Kinder auch Sport machen. Und dann spielt der Freundeskreis eine ganz große Rolle. Und ich denke, dass das dann tatsächlich der Weg ist, die Kinder dazu zu bringen, zum Sport zu kommen, wenn sie sehen, dass ihre Freunde viel Spaß in der Freizeit haben und dort irgendetwas machen. Und da wollen sie dann einfach dabei sein.
Na, aber was machst du denn in der Situation, die Diagnose wird gestellt und der erste Impuls, erst einmal Kinder, ich will nicht sagen, an der Bewegung, von der Bewegung fernzuhalten, aber doch viele, viele Ängste spielen da ja eine ganz große Rolle. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass mit Diagnosestellung oft die erste Hemmnis entsteht. So. Und dann, letztendlich, was du gerade gesagt hast, der Grundstein ins Wanken kommt.
Ja, nur das Hemmnis wird ja nicht bei den Kindern gelegt, sondern es wird ja bei den Erwachsenen gelegt. Die Erwachsenen sind ja diejenigen, die ihre Kinder dann eben nicht zum Sport bringen wollen, weil eben diese Diagnose gestellt wurde. Und ich glaube, die Aufklärung muss dann eher bei den Erwachsenen erfolgen. Und man muss denen sagen, dass das genau der Fehler ist. Wenn die Kinder eben nicht mit dem Sport anfangen oder sich nicht bewegen, dann sind sie auch nicht gewohnt, in irgendwelchen Situationen, Stolpersituationen adäquat zu reagieren. Und dann verletzen sie sich erst zurecht.
Aber hast du nicht den Eindruck, dass wir als Ärzte auch einen Grundstein legen müssen, die Eltern zu motivieren, dass sie keine Angst haben müssen, zum Sport zu gehen und sich zu bewegen? Und ich glaube, dass, so habe ich oft den Eindruck, es gibt wenig Ärzte, die dem zustimmen, weil sie das Gefühl haben, wenn sie dem zustimmen, viel sich zu bewegen und viel sportliche Aktivitäten, die Verletzungsgefahr größer ist, das heißt, damit wird mehr Faktor verbraucht, die Kosten gehen in die Höhe. Und ich glaube, das ist so ein zweischneidiges, ich habe so den Eindruck, wir können es nicht wirklich gut an die Eltern transportieren an der Stelle. Und die Aufklärung muss, glaube ich, nochmal anders erfolgen, auch bezüglich der Eltern.
Ja, unbedingt. Und da stimme ich dir tatsächlich zu. Wir müssen den Eltern sagen, dass das geht. Und wir hatten es ja vorher schon häufiger mal besprochen, dass die Kinder in die Bewegung gewöhnt werden müssen. Das kann am Anfang mit einer Physiotherapie oder Ergotherapie erfolgen. Das kann damit erfolgen, dass die Kinder gewohnt sind, in der Krippe regelmäßig am Sport oder im Kindergarten regelmäßig am Sport teilzunehmen, bis hin zum Schulsport. Und sie müssen eben darauf vorbereitet werden. Und was natürlich meiner Meinung nach hervorragend ist, wenn die Kinder auch noch in einem Verein irgendwo mit einem Sport beginnen, damit sie dort auch die soziale Integration haben.
So, jetzt müssen wir ja mal gucken. Wir haben ja unterschiedliche Regionen. Wir haben ländliche Strukturen, wo das Angebot eher eingeschränkter ist. Wir haben in so einer Großstadt, wo das Angebot deutlich höher ist. Nun hast du, ich sag mal, in so einer ländlichen Struktur vielleicht die Möglichkeit, nur an einem, also ich sag jetzt einfach mal, Leichtathletik, Schwimmen, Handball, Fußball und dann war's das.
Ja. Und dann hast du schon ein großes Angebot.
Okay, ja. Gut.
Weil ich meine, manchmal hast du tatsächlich nur den einen Fußballverein und wenn du dann dir andere Veröffentlichungen oder Videos anschaust, wo dann Patienten mit Hämophilie in der Großstadt Stand-Up-Paddling auf dem Fluss machen, das kannst du in einem kleinen Ort in Bayern mit einem reißenden Wildbach nicht machen. Da gibt es eben nur den Fußballverein. Und dann musst du dir überlegen, wie schaffst du es, dass das Kind trotzdem integriert wird in dieser Struktur?
Naja, jetzt hast du jetzt so ein Kind und dann siehst du dieses Kind in deiner Sprechstunde oder auch in meiner Sprechstunde und letzten Endes haben wir alle eine Entwicklung durchgemacht. Das heißt, wenn ich so an 20, 30 Jahren zuvor denke, haben wir natürlich als allererstes in den Brief reingeschrieben, wirklich kein Fußball zu spielen. Ja. Heute würde dieser Brief anders aussehen und er sieht tatsächlich auch anders aus, aber nichtsdestotrotz ist das ja ein doch behafteter Sport. Ich meine, da wird absolut. Ja absolut auch beigebracht, wie man Fouls durchführt, oder? Ja. Das ist doch...
Ja, nicht unbedingt, aber wie man den Ball vernünftig erobert, ne? Und das führt dann eben schon zu der einen oder anderen Situation. Nee, das stimmt tatsächlich. Also es ist nach wie vor so, dass wir diesen Sport Fußball nicht als erstes empfehlen. Nur manchmal kommst du nicht drum herum. Und bei vielen Jungs, du kriegst den Fußball vielleicht von dem Kind weg, aber du kriegst ihn nicht aus dem Kopf raus. Insofern, die werden immer daran drängen, das machen zu wollen. Und wenn es die einzige Möglichkeit ist, wenn es natürlich Chancen gibt, eine andere Sportart in diesem Ort durchzuführen, die weniger verletzungsanfällig ist, dann sollte man die Eltern schon dahingehend motivieren, dass da vielleicht irgendeine Form der Unterstützung stattfindet, ne? Auch da, bei jeder Sportart gilt, die Kinder müssen gut darauf vorbereitet werden. Das heißt, du brauchst erstmal einen vernünftigen Gelenkstatus, musst dir die Kinder anschauen, ob da irgendwelche Defizite sind. Und dann musst du diese Defizite aufarbeiten und die Kinder auch dementsprechend trainieren, bis sie dann wirklich mit dieser Sportart anfangen.
Und sie brauchen einen guten Faktorschutz. Ich meine, wir kommen nicht drum herum, sie mit einem guten Faktorlevel dann zu versorgen. Und dann dafür zu sorgen, dass dann eben die Verletzungsgefahr tatsächlich fast gegen null ist.
Die Verletzungsgefahr nicht, aber die Einblutungsgefahr.
Okay, du hast recht, die Einblutungsgefahr. Okay, die Einblutungsgefahr dann. Ja, gut, aber dafür brauchen wir, ich meine, da sind ja auch die Leitlinien mittlerweile auch sehr klar, dass wir da einen Faktorspiegel über 5% auch erhalten dürfen und müssen letzten Endes. Das heißt, wir haben gute Chancen, dass wir alle Kinder auf so ein Faktor-Level wie eine milde Hämophilie tatsächlich bringen.
Aber reicht das für den Sport?
Eben nicht. Das ist genau der Punkt. Der reicht eben nicht.
Und wenn man nochmal 20 Jahre zurückblickt und diese Zeit mit heute vergleicht, dann haben wir doch heute einen gewissen Luxus. Es gibt viele gute Medikamente, die wir den Kindern geben können, und sodass sie auch einen guten Schutz haben, um eben Sportarten auszuführen.
Und im weiteren Verlauf des Lebens tatsächlich auch mit einem guten Gelenkstatus und einem guten muskuloskeletalen Status ins Alter zu kommen. Ja gut, also dann hättest du gesagt, würdest du mit dem Sportlehrer, also mit dem Trainer sprechen, wenn es um die Situation geht, Fußball zu spielen? Ich meine,
ja, idealerweise schon. Es sollte schon jeder wissen, dass das Kind Hämophilie hat und was genau das Problem ist dieser Erkrankung. Und das eine ist eben die Vorbereitung auf den Sport und dann sollte der Trainer auf jeden Fall informiert sein, dass er weiß, was das Problem ist. Ich persönlich denke, man darf nicht die komplette Verantwortung dem Trainer überlassen. Das ist zu viel verlangt und da machen die bestimmt auch nicht mit, zu Recht. Ja, also die Verantwortung liegt immer noch bei dem Kind kann es nicht sagen, aber bei der Familie und vielleicht auch bei dem Behandler oder der Behandlerin. Es müssen nur alle gut informiert sein, dass wenn was passiert, dass auch entsprechend richtig reagiert wird. Der Vorteil an einem Sport im Verein ist ja, dass es gewisse Regeln gibt. Und diese Regeln sind ja Leitplanken. Während du den Sport, den du vielleicht auf dem Hinterhof irgendwo machst oder auf dem Bolzplatz, da sind die Regeln meistens ausgesetzt. Und da, finde ich, ist tatsächlich das Verletzungsrisiko für zum Beispiel Umknicken oder Gelenkblutung deutlich größer.
Das heißt durchaus, die Kinder auch in einen doch verletzungsbehafteten Sport zuzulassen?
Wenn es der ausdrückliche Wunsch ist.
Genau. Ja, du weißt ja, es gibt ja auch Kinder, die halten ja nichts von Fußball. Ne? Ja.
Ist auch okay.
Das finden die nicht gut. Aber sie haben immer noch den Wunsch, es zu tun. Mhm. Und
dann oftmals ist es ja so, die probieren es ein halbes Jahr und dann stellen sie dann vielleicht doch fest, dass es für sie nicht der richtige Sport ist. Ja, und dann ist aber gut, dass sie es probiert haben, auch für den Kopf.
Gut. Hm? Jetzt haben wir noch ein paar andere Dinge, die wir so mit auf dem Weg haben. Jetzt haben wir jetzt, glaube ich, Fußball. Okay, wenn es nichts anderes gibt, dann sei es drum. Wenn du vergleichst Fußball und Handball, wenn du die beiden gegenüberstellst.
Ja, beide sehr verletzungsanfällig. Auch Handball, Sport mit vielen Richtungswechseln, Sport mit viel gegnerischem Körperkontakt, geht viel auch auf die Arme natürlich und auf die Sprunggelenke. Es wird auf festen Hallenboden gespielt, es sind viele Richtungswechsel, viele Sprünge dabei. Also Handball ist nicht zu unterschätzen. Das ist schon ein sehr, sehr harter Sport.
Okay. Ich habe aber nur gehört, es soll ein sehr fairer Sport sein.
Es ist ein absolut fairer Sport. Also die Kommunikation der Gegner und Spieler untereinander ist super. Es wird zwar hart gespielt, aber es wird sich danach gegenseitig aufgeholfen und auch sich entschuldigt, falls mal ein Foul passiert. Ja. Und es wird von allen akzeptiert, auch von den Zuschauern.
Okay. Wenn ich jetzt die nächste Ballsportart mir vornehme, Volleyball und Basketball. Mhm. Das sind ja auch so ganz typische Sportarten, die im Sportunterricht durchaus durchgespielt werden. Und wie sieht es denn da aus?
Sicherlich sehr viel besser als beim Handball und beim Fußball. Auch dort wieder Sportarten mit schnellen Richtungswechseln. Das heißt, im Vorfeld muss die Beinmuskulatur gut trainiert sein. Es müssen die Sprunggelenke in einer guten Verfassung sein. Es muss eine gute Stabilität in den Gelenken sein. Das kann man trainieren. Auch beim Volleyball muss ich immer wieder hochspringen. Und was beim Volleyball nicht unterschätzen darfst, kann sein, dass du hochspringst und auf dem Fuß des Gegners landest, sodass dieses Umknicken durchaus auch mal vorkommen kann. Aber das ist egal, ob du jetzt da gerinnungsgesund oder nicht bist. Das passiert so oder so.
Okay, das heißt, man braucht eine sehr gute Stabilität. Du sagtest gerade viel Richtungswechsel. Das heißt, du musst schon mit deinen Sprunggelenken sehr fit sein.
Ja.
Wie sieht's denn, ich meine, ich versuche jetzt mal die nächsten Sportarten.
Ja? Wenn ich gerade nochmal darf, Basketball, du brauchst eine extrem gute Kondition, Koordination natürlich auch, aber das ist ein ermüdender Sport. Und wenn du gegen Ende müde wirst, dann ist das Verletzungsrisiko auch erhöht. Also das darf man nicht unterschätzen.
Das heißt, die müssen gutes, anderes Training haben, um fit bleiben zu können, Ja, okay, das ist ein guter Punkt. So, jetzt komme ich mal wieder mit den Richtungswechseln der Sprunggelenke. Ich gehe mal jetzt in die nächste Sparte rein. Tennis und Badminton.
Ja.
Oder Squash. So, jetzt wären ja so drei Dinge, wo ich sagen würde, wie sieht es denn damit aus?
Ganz großer Vorteil, der Gegner berührt dich nicht.
Okay.
Außer es passiert irgendwas außerhalb des Platzes. Aber dieser Einfluss des Gegners, jetzt durch Körperkontakt oder so, der ist in dem Fall überhaupt nicht gegeben.
Okay.
Beim Volleyball sicherlich auch geringer, ne? Aber bei diesen Rückschlagsportarten eigentlich gar nicht. Das heißt, du hast dort wenig Belastung für, also oder wenig Risiko, dass du dir irgendwelche Blutungen am Oberkörper zuziehst, wenn du da gut trainiert bist und entsprechend auch die Technik und die Kraft und die Kondition hast. Sprunggelenke bleiben nach wie vor ein Thema, ja.
Meinst du, dass die Sprunggelenke weniger betroffen sind bei Tennis als zum Beispiel, wenn wir, ich sage einfach mal, Squash. Basketball oder Volleyball nehmen? Ich versuche nur zu verstehen, wenn auch wenn jemand trotzdem ein Sprunggelenksproblem hat, ihm trotzdem eine Sportart anzubieten, die auch ein bisschen Spaß macht.
Ja, also Tennis gibt es auch nochmal einen Unterschied, ob du auf dem Hartplatz spielst oder auf Sand spielst.
Ja.
Sand ist weniger gefährlich für die Sprunggelenke.
Ja.
Beim Hartplatz kann man durchaus auch mal umknicken. Tennis ist, kann natürlich sehr schnell sein, aber es ist ein Stück weit langsamer als zum Beispiel Squash oder Tischtennis. Das heißt, das kann man durchaus auch mal gemütlich spielen.
Da hast du gerade Tischtennis angesprochen. Tischtennis ist durchaus
schnell. Extrem schnell. Ja.
Okay,
und es ist ein Ganzkörpersport. Das ist nicht so, wie ich früher Tischtennis auf dem Schulhof gespielt habe, wo man so ein bisschen den Arm schwingt. Wenn man sich das anschaut, dann ist der komplette Körper unter Hochspannung bei richtig guten Tischtennisspielern.
Das heißt, durchaus braucht man da eine gute Muskelaktivität und man muss fit sein mit seinem, ja, mit seinem gesamten Körper.
Man wird fit, man schult die Koordination und ich kenne viele Patienten mit Hämophilie, die Tischtennis spielen.
Schau mal, das habe ich tatsächlich unterschätzt. Das wusste ich gar nicht, dass man da doch den gesamten Körper benutzen muss. Okay, gut, aber das ist ja...
Also das zum Beispiel finde ich eine sehr schöne Sportart. Bei allem gilt, weil wir jetzt immer wieder über die Sprunggelenke reden, wenn jemand so intensiv Sport macht, dann ist meiner Meinung nach wichtig, dass wir wirklich alle 3 Monate objektiv die Gelenke kontrollieren, um wirklich frühzeitig zu erkennen, wenn da irgendwelche Veränderungen sind.
angenommen, wir finden dann was, bedeutet das doch nicht für die Patienten, dass sie damit aufhören, sondern nur, dass wir gegebenenfalls die Therapie optimieren.
Genau.
Für eine
Vielleicht
Zeit lang.
Mal eine Woche rausnehmen, bis sich das alles wieder beruhigt hat. Mhm. Gucken, wo ist das Defizit, das auftrainieren und dann wieder zurückzugehen.
Okay, gut. Das ist doch schon mal ein guter Ansatz. Jetzt gibt es ja in so einer Altersstufe noch den Kampfsport. Weißt du, da gibt es ja auch noch mal immer wieder mal die Frage, Kampfsport. Da gibt es ja mehrere Ausdrücke. Ob das nun Karate, Judo, Jiu-Jitsu, was noch alles. Ich kann dir alle. Und dann wollen
Taekwondo,
sie auch noch Taekwondo, dann wollen sie noch zum Boxen. Also wir haben ja mehrere Dinge, auf die ich ja, ich sag mal, aufmerksam gemacht werde und dann doch schnell eine spontane Antwort geben sollte, müsste. Wie sieht es denn damit aus?
Also grundsätzlich finde ich das Training für jeden Kampfsport perfekt. Das Problem ist nur, oftmals bleibt es nicht beim Training. Mhm. Also das Training für Kampfsportarten beinhaltet viel Flexibilität, viel Dehnung, viel Muskelaufbau. Und wenn man sich zum Beispiel so ein richtiges Boxtraining anschaut, dann sind die Leute danach richtig fertig, weil es so anstrengend war. Das Problem ist ja nur, dass es ja dann doch immer mal wieder zu einem kleinen Kampf kommt, also sportlichen Kampf. Und da ist zum Beispiel Boxen, finde ich, eine Katastrophe, weil ein Schlag gegen den Kopf kann tödlich sein für jemanden, der eine Hämophilie hat. Insofern würde ich das in keinster Weise unterstützen. Das heißt, jeder Kampfsport, der kontaktlos ausgeübt werden kann, und es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Karate kontaktlos zu kämpfen und das finde ich, kann ich durchaus unterstützen. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit und finde es sogar ein sehr gutes Training.
Dazu müsste man natürlich auch die Trainer dazu bringen, dass sie natürlich in diese Richtung auch die Patienten mit unterstützen, damit sie eben nicht als Außenseiter tatsächlich stehen bleiben. Ne?
Genau, und vor allem muss man sie dahingehend informieren, dass gerade bei solchen Sportarten ganz strikt die Regeln eingehalten werden, dass das wirklich auch kontaktlos das Ganze bleibt. Und man kann sich gut vorstellen, dass gerade so bei Jüngeren dann oftmals die Emotionen hochkocht in solchen Situationen und dann vielleicht doch mal ein Kontakt ausgeübt wird. Und da sind dann tatsächlich dann die Trainer gefragt, um dazwischen zu gehen.
Okay. So, dann gibt es ja nun ein paar Sportarten, die kenne ich gar nicht, oder die kenne ich schon, aber ich glaube, von denen weiß ich so wenig, so, sage ich mal. Aber worauf achtest du denn im Speziellen, wenn es um eine Empfehlung geht? Manchmal haben ja die Patienten oft nicht eine Vorstellung, was sie machen könnten. Wie können wir es dann trotzdem aus dem Patienten rauskitzeln oder rausbekommen, was ihnen möglicherweise Spaß machen könnte?
Also da, wo die Augen leuchten. Also das, die Idee, welche Sportart sie machen möchten, die kommen oftmals von den Kindern oder vielleicht von den Eltern, weil sie es vorleben. Und dann sind wir, glaube ich, eher gefragt, wie gehen wir jetzt damit um und wie können wir das Ganze steuern? Du hast es vielleicht häufiger schon gehabt, du empfiehlst dann irgendwie Klettern oder Rudern oder was auch immer, aber das weckt nichts in den Kindern.
Nee,
und in dem Moment wirst du auch keine Chance haben, die da hinzubringen. Deswegen ist das, glaube ich, meiner Meinung nach eher ein Reagieren. Man kann es dir natürlich anbieten. Es gibt viele Vereine, da kannst du immer mal wieder Sportarten ausprobieren. Das kann man durchaus machen. Aber letztendlich kommt die Idee zu einem Sport oftmals von den Kindern.
Okay, wie gehen wir denn zum Beispiel vor? Jetzt stehen diese Patienten im Arbeitsleben. Andersrum, wenn sie noch ein bisschen jünger sind, so 20 oder 18, 19, 20, wollen sie ja alle ins Fitnessstudio.
Ja.
So, das ist ja das Hauptziel, dann viele Muskelpakete aufzubauen. Und wie sieht es denn damit aus? Ich meine, das ist ja auch ein durchaus beliebter Sport.
Ja, das finde ich gut. Das ist durchaus ein Trend in den letzten Jahren oder Jahrzehnten geworden. Das gab es vor 20, 30 Jahren nicht. Da gab es entweder nur die Bodybuilder oder die Jogger. Und mittlerweile ist es durchaus üblich und cool und angesehen, dass man ins Fitnessstudio geht. In jeder Altersgruppe. Es kann gar nicht früh genug sein. Grundsätzlich habe ich da überhaupt nichts dagegen. Also auch da gilt aber wieder, du brauchst eine gute Einführung, einen guten Trainer im Fitnessstudio, wenn du damit anfängst. Und gerade für die Jüngeren, die 15-, 16-Jährigen, die durchaus auch schon ins Fitnessstudio dürfen, die dürfen am Anfang einfach nicht mit zu viel die Gewichte auflegen. Die brauchen eher mehr Wiederholungen und weniger Gewicht, weil zu viel Belastung auf den wachsenden Knochen auch nicht gut ist. Was sie brauchen, ist eine gute Steuerung durch den Trainer und natürlich eine gute Faktorsubstitution, die dann individuell daran angepasst ist.
Oft ist es ja so, dass die Patienten ja gar nicht merken, dass sie eine Blutung haben. Es gibt ja die Problematik, Muskelkater, dann wirklich von einer Blutung zu unterscheiden. Ich finde, das ist doch durchaus schwierig, weil der Muskelkater dauert doch so 2 Tage, vielleicht 3 Tage an und eine Blutung vielleicht ähnlich.
Auch der Muskelkater sind kleinere Verletzungen der Muskulatur, die die Muskulatur wieder als Stimulus nimmt, um dann Muskel aufzubauen und zu wachsen. Mhm. Also insofern, das sind auch kleinere Verletzungen. Und wie du sagst, es kommt dann auf die Länge der Beschwerden drauf an, ob das eine größere Verletzung ist und vor allem, ob der Körper sich noch vernünftig bewegt.
Das wird eine Gratwanderung, das ist, glaube ich, wahrscheinlich für jeden einzelnen Patienten eine Erfahrung, die jeder Einzelne für sich selber auch tatsächlich rausbekommen muss letztendlich. Aber nichtsdestotrotz empfehlen wir den Patienten, in ein Fitnessstudio, wenn sie das wünschen, zu gehen.
Ich würde sogar unterstützen. Mhm. Ja, weil du dort, also die sind auf einer Fitnesswelle, die trainieren ihren Körper, die schulen ihre Koordination und letztendlich bin ich fest davon überzeugt, dass sie ihre Gelenke dadurch auch schützen.
Wie gehst du denn vor, wenn, da gibt es ja jetzt so ein Trainingsprogramm, da sitzt der Trainer, der macht ein Trainingsprogramm und letzten Endes gibt es ja bestimmte Übungen, die du trotzdem an den Geräten machst und das Gefühl hast, ach Mensch, das schaffe ich schon alles. Mhm. Würdest du aber trotzdem schauen, dass du bei bestimmten Einschränkungen an bestimmten Geräten nicht teilnimmst? Ich sage jetzt einfach mal, du hast Kniebeschwerden. Du hast eigentlich ein arthrosebehaftetes Kniegelenk. Was soll nicht gemacht werden?
Es sind oftmals Sachen, wo du zum Beispiel tief in die Hocke gehen musst, wo du sehr viel Gewicht mit den Knien stemmen musst. Das ist dann tatsächlich wieder eine individuelle Entscheidung. Und da denke ich, ist es zum einen gut, natürlich ein Programm auszuarbeiten mit dem Trainer, zum anderen sollen die aber durchaus das Programm mit in die Sprechstunde bringen und dann können wir uns das zusammen anschauen und überlegen, welche Übung vielleicht gut und welche nicht gut ist. Oder vielleicht gibt es noch eine andere, die man dazu nehmen kann.
Okay, das ist ja durchaus denkbar und so kann man vielleicht die Patienten auch mehr und mehr motivieren, am Training dran zu bleiben. Mhm. Das heißt, wenn sie das benennen, dass man das wirklich ein paar Wochen später dann auch erwähnt und sagt, Mensch, wie sieht denn dein Trainingsprogramm aus? Mhm. Und dann erhofft das nicht so wie alle. Das ist ja ein typisches Phänomen. Man geht Anfang des Jahres zum Training, meldet sich irgendwo an und Mitte des Jahres flacht die Kurve ab, weiterhin zum Training zu gehen, muss man ehrlich gesagt sagen. Und vielleicht müssen wir da noch mehr in die Begleitung reingehen. Mhm. Vielleicht ist das nochmal ganz wichtig und vielleicht auch ein Impuls für die Patienten.
Genau, also auf jeden Fall jeden Sport zunächst erstmal unterstützen, überlegen, wie wir es schaffen, dass der oder diejenige mit diesem Sport auch anfangen kann, ohne sich gleich zu verletzen, gut trainieren, bevor es dann tatsächlich in den Wettkampf geht. Und wie du gesagt hast, die Trainer immer mitnehmen.
Also Fazit, Aufforderung an die Patienten, sich mit Sportarten auseinanderzusetzen und sich selber die Frage zu stellen, was passt zu mir und dann
das mit in die Sprechstunde zu nehmen.
Genau, mit in die Sprechstunde und klar anzusprechen und die Vor- und Nachteile dort zu besprechen und begleitet zu werden.
Mhm, genau.
Björn, ich danke dir.
Danke dir, Susanne.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.